Heute ist das Thema Zugang zu Gott. Das ist nämlich der spannende Punkt. Hab oder darf ich Zugang zu Gott haben? Gott sagt nämlich über mich. Ach so, eigentlich war ich mit meiner Einleitung noch gar nicht fertig. Da ging es darum, Abschied zu nehmen gestern. Und wir haben heute die Gelegenheit, Menschen willkommen zu heißen in unserer Gegend. Erstmal ihr, die ihr zum allerersten Mal in unserem Gottesdienst seid. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Genau. Und dann freue ich mich ganz besonders, dass meine Freundin Ramona heute mal wieder hier im Gottesdienst ist. Ramona Gelber war für Jahre hier meine rechte Hand quasi, Vikarin in der Gemeinde, 5 Jahre ungefähr. 6 Jahre hast du hier im Gospelhaus mitgedient und gewirkt und freue mich echt, dass du heute mal wieder da bist. Und ich freue mich, dass vom anderen Ende der Welt unsere Tochter Jana wieder zurück ist. Ein halbes Jahr, also weiter weg wäre der Mond gewesen. Genau, war sie in Neuseeland und dann in Afrika und es ist total klasse, Jana, dass du wieder da bist. Es fühlt sich total cool an, so eine erwachsene Tochter zurückzubekommen. Ich hatte so ein kleines Mädchen frisch von der Schule da gehen lassen vor einem halben Jahr. Kommt dann die erwachsene Frau. Bei Gelegenheit erzählst du mal, was du erlebt hast, gell? Und was du da in die Zukunft bringt. Nachher haben wir noch Gelegenheit mit Bistro und mit Kaffee oder Tee, wer keinen Kaffee um die Uhrzeit verträgt, und darf mal die Leute willkommen heißen und einfach so einen tollen Austausch haben. So, jetzt kommen wir zur Predigt. Zugang zu Gott. Gott sagt über mich, dass ich habe einen täglichen freien Zugang zu Gott. Habt ihr schon eure Weihnachtsgeschenke besorgt? Ist doch jetzt eigentlich die beste Zeit. Als ich vor ungefähr 15 oder noch länger vor 19 Jahren in den USA war, weil wir trainiert wurden für ein evangelistisches Theaterstück. Und es war brütend heiß. Hatte eine Kanadierin, ist durch die Shopping Malls gegangen und dann hat sie irgendwo ein T-Shirt gesehen und dann, es war gerade Mitte September, und dann sagte sie: Chaka, ich habe alle Weihnachtsgeschenke beisammen für dieses Jahr. Und ich so: Das schaffe ich nicht mehr am 20. Dezember. Und dann sagt sie: Ja, der Stress ist für mich so, dass ich das gern abhaken möchte, dann ist es. Aber jeder von uns kennt dieses alle Jahre wieder. Das ist eine besonders spannende Zeit. Wenn sich Tag für Tag ein Türchen öffnet, der Adventskalender so nach und nach aufgegessen wird, man sich drüber freut, was Neues drin ist. Und der große Tag sich nähert, Weihnachten. Das ist für Kinder eine richtig ganz besonders aufregende Zeit. Und was wird's wohl dieses Jahr geben? Und da gibt's sehr viele, also mittlerweile reduziert sich das dann auf, wahrscheinlich hat einer, kann seinen Wunschzettel dann eigentlich nur noch die Zahl hinten korrigieren. Das war dann, früher war es iPhone 1 und jetzt sind wir beim iPhone 8, da muss immer nur die andere sind bei der PlayStation oder so, das. Aber früher war das so, was gibt's wohl für mich wieder? Und ein Kind hat wohl auch schon mal gesagt: Ach, ich wünschte, jeden Tag wäre dieser besondere Tag, wäre Weihnachten. Es wäre, als wenn, was wäre das nicht für eine tolle Zeit, jeden Tag Weihnachten zu haben. Alle Jahre wieder. Das ist eine besonders wichtige und heilige Zeit. Es liegt etwas Besonderes in der Luft. Es ist doch der Tag, an dem der hohe Priester auserkoren ist. Und das ganze Volk ist total aufgewühlt und aufgeweckt. Was passiert jetzt? Und man bekommt so diese Zeit der Vorbereitung mit, wenn der hohe Priester sich schon ein Stück weit absondert und sich schon versucht, mit nichts mehr zu beschmutzen, zu beflecken. Und dieser Moment dann kommt, wenn das Volk draußen ist und dann wird ein Lamm geschlachtet. Und das Lamm, das geschlachtet wird, bevor eins geschlachtet wird, nimmt der Priester symbolisch ein Lamm, ein lebendes Lamm, und er tut so mit der Handbewegung, nimmt die Schuld des Volkes, legt es auf dieses lebendige Lamm, meistens ein Ziegenbock oder so, jungen Ziegenbock, der keine Krankheit, keine Fehler, irgendwas hat, und dieser Ziegenbock, der symbolisch die Schuld des Volkes hat, einmal im Jahr, der wird dann in die Wüste geschickt, wo er mit der Sünde hoffentlich den Weg nie mehr zurückfindet und dort in der Wüste stirbt und hoffentlich die Sünde bei sich lässt. Und dann wird ein Ziegenbock geschlachtet. Und der Priester, der normal ein buntes, ein schönes, ein prächtiges Gewand hat, mit vielen verschiedenen bunten Edelsteinen und mit einem Turban und so weiter, der hat was ganz Weißes an, nur weiße Leinen, wo du jeden kleinsten Stück Dreck sehen würdest, egal was es ist, man wird sofort sehen. Und mit diesem weißen Gewand nimmt er von dem geschlachteten Blut etwas. Er greift es, das ganze Volk steht staunend und abwartend drumherum und sie wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Und er nimmt von diesem Blut in einem Kelch und läuft ganz vorsichtig vom Tempelvorraum, vom Vorplatz in das Heilige des Tempels hinein. Ich rede hier vom jüdischen Tempel, von der jüdischen Tradition. Er geht damit ganz vorsichtig, auch um sich selber, um das Blut nicht auf sich zu besprengen. Geht rein, wieder ein Schritt und kommt dann vor einen Vorhang. Und dieser Vorhang ist verschlossen. Das ganze Jahr verschlossen, niemand darf da rein. Nur an diesem einen Tag mit diesen weißen Gewändern, die er anhat, mit dieser Schale Blut, darf er an diesem einen besonderen Tag durch diesen Vorhang hindurchschlüpfen. Und die ganze Menge, die da draußen steht, die hält jetzt den Atem an. Weil sie wissen, wenn dieser Priester nicht berechtigt ist und er kommt rein, geht da rein, dann wird er sofort tot umfallen. Und sie hören dann, weil man dann auch irgendwann festgestellt hat, was machen wir, ob der überhaupt noch lebt oder nicht. Wir binden dem ums Bein ein Glöckchen und wir hören dann das Klingelingeling, Klingelingeling mit jedem Schritt, den er geht. Und dann hören sie, oh, es klingelt noch. Und er geht dann zu einem Art Kommode aus Gold. Eine Kommode, da ist eine Goldplatte obendrauf, da gucken zwei Engel sich an. So, man würde fast sagen, so ein kitschiger Kommode, so wird sich heute keiner bei sich ins Wohnzimmer stellen. In dieser Kommode, wenn man das aufmachen würde, sind die 10 Gebote, die eigentlichen Steintafeln, die Mose vorbereitet, wo Gott mit seinem Finger die 10 Gebote hineingeschrieben hat. Die liegen da drin, da liegt ein Stab Aarons aus einem Mandelblütenbaum, der, obwohl er abgeschnitten ist, Blüten trägt, Leben ist, obwohl er eigentlich tot sein müsste. Und noch irgendwas, ich habe es vergessen, was noch drin ist. Genau, ein bisschen Manna. Das Manna, das die vom Himmel her bekommen haben, das Volk Israels in der Wüste waren, 40 Jahre lang wurden die mit Manna versorgt. Und eigentlich war es so, dass wer das Manna versucht hat, bis zum nächsten Tag aufzuheben, das ist dem verfault und es waren Würmer drin. Aber eine Krug voll Manna war in diesem Kommode mit drin und das war immer als Erinnerung, dass da ein Manna zur Versorgung des Volkes war und das blieb dort. Und er geht da rein, stellt sich vor diese Kommode hin und leert ganz vorsichtig auf diese Goldplatte das Blut des Ziegenbockes. Versucht nichts drumherum zu spritzen, sich nicht anzuspritzen. Und dann geht er klingelingeling, klingelingeling wieder raus. Und wenn er dann von dem ganzen Volk erblickt wird, dann jubeln die, weil sie wissen, was ist passiert. Sühnung ist passiert. Beide Symbole waren wichtig. Einmal, dass der Sündenbock die Schuld hinweggenommen hat, ganz weit weg, draußen in der Wüste. Und das Zweite, dass die Engel, die schauen von der Kommode auf die Goldplatte und wie durch die Goldplatte sehen sie das Gesetz. Und sie sehen, wenn wir, stellt euch vor, wir hätten irgendwo eine Tafel mit Hausregeln. Und wer sich nicht an die Hausregeln hält, der weiß das ganz genau, weil sie sind offensichtlich. Aber was machen wir, wenn wir die Hausregeln zudecken? Dann sind die Regeln nicht mehr sichtbar. Also gibt's keine Übertretung der Hausregeln. Und das passiert, dass durch das Blut, das da drauf gegossen wird, sieht man das Gesetz nicht mehr und keiner mehr muss ein schlechtes Gewissen haben, weil seine Schuld nicht mehr sichtbar wird und geahndet wird. Was für ein Hammerbild, was für eine Hammerzeremonie und warum in weißen Kleidern? Es muss jemand sein, der völlig rein ist, der diesen Weg überhaupt gehen darf. Jeder andere, der da reingegangen wäre, wäre sofort tot umgefallen. Alle Jahre wieder. Ein wichtiger Tag für Israel. Ein Mann stellvertretend für ganz Israel erwirkt Zugang zu Gott. Bis der Tempel zerstört wurde, passiert, das ist ungefähr 30, 70 nach Christus gewesen, bis der Tempel zerstört wurde, wurde diese Zeremonie Jahr für Jahr in Jerusalem durchgeführt. Das Blöde war, irgendwann war ich gar keine Bundeslade mehr da oder es war auch nichts mehr da. Es war nur noch Zeremonie. Es sollte eh nur ein Bild sein. Bis der Mann kam, der wirklich Zugang bekommen hat, weil er in weißen Kleidern, ohne je einen Fehler getan zu haben, ohne je selber Schuld ausgeübt zu haben, der durch die sichtbare Welt hindurch, durch einen Vorhang in die unsichtbare Welt hineinkam, die für alle Menschen verborgen blieb und der in zu Gott selber in seinen Himmel hineinging und mit seinem Blut die Sünde der Menschen bedeckte. Und seitdem Jesus vor 2000 Jahren diesen Weg, er wird bezeichnet als der hohe Priester, der sich selbst dahin gegeben hat, seitdem Jesus durch diesen Vorhang hindurchgegangen ist, ist was passiert? Hinter ihm hat sich der Vorhang nicht wieder verschlossen, sondern es wird beschrieben, der Vorhang zerriss von oben nach unten. Das neue Leben, das wir in Jesus haben, wenn wir ich setze meine ganze Hoffnung auf Jesus, dass er dort, wo mich schlechtes Gewissen plagt, wo mich Schuld plagt, die ich auf mich geladen habe, wo ich mit mir selber, mit anderen, mit Zorn, mit Wut, mit Ärger, mit Kraftausdrücken, mit Bitterkeit mir eigentlich selber nicht mehr in die Augen schauen kann. Wenn ich meine ganze Hoffnung auf diesen Jesus setze, dann ist es so, dass dieses, was damals Jesus getan hat, keine Zeremonie war, sondern das Eigentliche, das Echte. Und seitdem brauchen wir keinen Stellvertreter mehr. Wir dürfen selber in das Allerheiligste gehen. Wir brauchen nicht warten, bis ein Jahr vorüber ist mit all der Schuld, mit all dem Kladradatsch, was wir so auf uns gesammelt haben, sondern wir müssen nicht warten, sondern wir dürfen kommen, so wie wir sind. Petrus beschreibt es so in einem Brief, den Petrus schreibt an gläubige Menschen. Da sagt er Folgendes in 1. Petrus 3, Vers 18 im ersten Teil. Auch Christus hat gelitten, als er ein für alle Mal für unsere Sünden starb. Er hat nie gesündigt, aber er starb für die Sünder, um uns zu Gott zurückzubringen. Bei der Beerdigung gestern habe ich Folgendes gemerkt. Danach, nach dieser Trauerfeier, nach der Urnbeisetzung, stand ich bei den erwachsenen Töchtern der verstorbenen Frau. Und ich habe ihnen Trost zugesprochen und ich war einfach da. Und in einem Abstand von ungefähr 5 Meter stand eben die Oma, die Mutter von der Verstorbenen. Und die hatten keinen Zugang zueinander. Enkel und Mutter, Oma hatten keinen Zugang zueinander. Die Beziehung war blockiert. Wie viele Menschen leben in einer blockierten Beziehung zu Gott, weil sie merken, in meinem Leben ist was nicht in Ordnung. Und manchmal brauchen wir uns nicht wundern, weil wir auch den Leuten natürlich auch erstmal gleich ihre Fehler aufzeigen und zeigen, was alles nicht okay ist. Wie sie leben, wie sie sich verhalten haben. Und dann kommen solche Dinge wie, das ist aber nicht sehr christlich. Oder wenn das so ist, dann darfst du ja nicht mehr in Gottesdienst kommen oder brauchst du dich auch nicht mehr blicken lassen. Das widerspricht total dem Evangelium. Jemand sagte zu mir irgendwann mal, ich möchte gar nicht dafür bekannt sein, für wogegen wir alles sind, was alles nicht in Ordnung ist, sondern ich möchte dafür bekannt sein, für wofür ich bin. Und ich weiß, dass Gott für die Menschen ist. Und wir wollen uns nicht damit definieren, dass wir sagen, was alles schlecht ist und Sünde ist, sondern für das, was alles in Ordnung ist und was gut ist. Und dann heißt es nämlich hier, Christus hat gelitten, er war das Opferlamm. Er hat ein für alle Mal für unsere Sünden ist er gestorben. Er hat nie gesündigt. Er starb um die Sünder. Er starb für die Sünder, um uns, die Sünder, also uns, zu Gott zurückzubringen. Eigentlich ursprünglich waren wir für eine Gemeinschaft mit Gott ausgedacht, geschaffen. Und jetzt geht's darum, wieder Menschen zurückzubringen. Und wer konnte das? Niemand anders als Jesus alleine. Und das, was er mit zurückbringen anspricht, wird an anderer Stelle mit Zugang haben übersetzt. Durch Jesus haben wir freien Zugang. Zugang zur Gnade. In Römer 5, Vers 2, im Römerbrief, der ist im Neuen Testament, da heißt es im Kapitel 5, Vers 2, durch ihn, durch Jesus haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott gegeben hat. Wir haben Zugang zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott gegeben hat. Hoffnung auf die Herrlichkeit, das bedeutet, wir rühmen uns dem, dass ich habe das gar nicht mit eigener Kraft gemacht, sondern weil ich durch Jesus die Gnade erfahre. Im Epheser schreibt Paulus Folgendes, Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 18, durch Christus dürfen wir jetzt alle, Juden wie Nichtjuden, da bin ich jetzt mit angesprochen bei Nichtjuden. Wir dürfen aber mit den Juden zusammen vereint in einem Geist zu Gott, dem Vater, kommen. Und ein Kapitel später, Epheser 3, Vers 12, durch Christus und unseren Glauben an ihn können wir ohne Furcht und voller Zuversicht zu Gott kommen. Was für eine Veränderung der Perspektive. Wir haben durch Jesus Zugang zu Gott, zu unserem Vater. Und dieser Zugang ist uneingeschränkt. Gott zeigt die Veränderung, indem er nämlich den Vorhang nicht Menschen haben versucht, von unten nach oben das zu zerreißen, so wie manch eine Revolution sich meistens von unten nach oben so aufbäumt. Und wir merkten, dieser arabische Frühling ist sowas von einem Schuss nach hinten, der geht so nach hinten los. Ich denke mir dann manchmal so, ich glaube nicht, dass es schön war, in Libyen unter Gaddafi zu leben. Aber ich glaube, jetzt ohne Gaddafi ist es noch viel weniger schön, dort zu leben. Ich glaube nicht, dass es gut war, unter Mubarak zu leben. Aber das ist ohne noch viel schlimmer. So kannst du es fast bei jeder anderen Sache auch nehmen. Diese Revolution hier, diesen Zugang zu verschaffen, das war Gott, hat den Zugang gemacht, dass wir hinzutreten können in seine Gegenwart, dort, wo Gott selber wohnt. Und das auch noch ohne Furcht. Wir haben Zugang zum Vater. Als Jesus am Kreuz starb, und das ist Gottes Sprache, um uns zu sagen, ich gebe euch uneingeschränkten Zugang zu mir durch Jesus. Wisst ihr, es mich begeistert es, Christ zu sein, weil ich glaube, es gibt nichts Besseres. Ich merke, in verschiedenen Religionen geht es eigentlich immer darum, was muss der Mensch alles tun, um irgendwo eine Rechtfertigung zu bekommen, um etwas zu leisten, was ihm hilft, Vergebung zu erfahren. Oder wir wissen aus der Politik, gerade wenn so ein, ist meistens bei den amerikanischen Präsidenten, kurz vor ihrer letzten Amtszeit, begnadigen sie einige aus der Todeszelle. Aber die begnadigen nicht irgendjemand, sondern die, die sich über die Jahre einigermaßen gut verhalten haben und die, wo man schon sichtbar eine Veränderung sieht. So begnadigt Gott nicht, sondern begnadigt pauschal, wo wir noch nichts geleistet haben. Wir alle kennen Türen, auf denen steht Zutritt verboten, Eintritt verboten, nur für Personal oder bitte nicht stören. Auf Gottes Tür steht Zugang jederzeit möglich. Er ist derjenige, der jeden Menschen einlädt, noch bevor dieser Mensch ihn überhaupt kennt. Als Christen haben wir uneingeschränkten Zugang zu Gott, dem Vater. Und ich glaube, wir Christen, wir nutzen das manchmal viel zu wenig. Und ich möchte jetzt nicht auf die schlechte Gewissenkeule herumreiten, da sagen wir, beten viel zu wenig, wir lesen viel zu wenig in der Bibel. Ich glaube eher, wir klagen uns da selber damit an. Und dadurch blockieren wir uns, in eine Begegnung, in eine Beziehung zu Gott zu kommen. Und wisst ihr, dass es eigentlich für Gott überhaupt kein Problem ist? Und dass er sagt, er steht da wie der Vater beim verlorenen Sohn und jedes Mal eigentlich, wenn wir uns danach ausstrecken und sehnen, Gott, bist du da für mich? Dann sagt er, selbstverständlich. Und wir denken dann, dass er vielleicht sagt, ja, jetzt hast du dich einen ganzen Monat nicht gemeldet und jetzt auf einmal... Jetzt willst du mit mir Gemeinschaft, gell? Vor allem, weil es jetzt dreckig geht, jetzt bittest. So denken wir menschlich, so denkt nicht Gott, sondern seine Tür ist immer geöffnet. Und ich denke dann so manchmal an das Vaterherz, das mich ja auch manchmal so ergreift, also manchmal ergreift mich das ja so, dass ich denke, ja, wie erobere ich das Herz meiner Kinder? Und ich merke, dann würde der Mensch aber manchmal sagen, hey, hat er mich gekränkt und jetzt muss er sich oder sie sich erstmal wieder beweisen, dass sie meine Liebe verdient hat. Und dann sagen wir, nee, aber mein Vaterherz ist anders, das tickt anders, das tickt also, ich werbe doch drum, dass mein Kind mich mit mir Zeit verbringen möchte. Und ich kann das ja auch nicht bestimmen. So ab jetzt machen wir Vaterzeit und wehe, du hältst sie nicht ein. Und dann kommen wir auch ganz schön hintereinander. Merkt ihr, welche Beziehung pflegen wir zu Gott, auch als Christen manchmal? Ich lade uns ein, dass wir uns das so ganz neu ergreifen. Nicht so nach dem Motto, ey, wie super, dann kann ich ja, komme ich, wenn ich will, und dann ist alles gut. Es geht mir darum, dass ich eigentlich sage, wenn es da so gut ist, warum so lange warten, bis ich wieder? Mir geht es manchmal so, wenn ich tatsächlich so auch feststelle, wow, es gibt Phasen, in denen fällt es mir so schwer, Bibel zu lesen. Und dann erinnere ich mich dran, wer mag nicht, dass ich das Wort Gottes nicht kenne? Oder wer möchte, dass ich das Wort Gottes nicht kenne? Das ist der Teufel. Und er gibt dir genügend Gründe und Beschäftigungen und der hat Sachen wie Snapchat und Facebook erfunden. Die hat er nicht erfunden, das gibt's ja. Aber so zumindest so Sachen erfunden, die uns davon abhalten. Und dann staune ich immer wieder, wie ich quasi an Amnesie leide, weil ich, nachdem ich das Wort Gottes gelesen habe, stelle ich was fest, das war ich total klasse. Das war richtig super, jetzt die Bibel gelesen zu haben. Das hat mir Kraft gegeben, das hat mir Ausrichtung gegeben. Und scheinbar vergesse ich das, dass ich 2 Tage später denke, ich wusste gar nicht, dass das so gut ist. Weiß nicht, wie es euch geht. Also, Pastoren sind auch Menschen. Uns ist der Zugang immer möglich. Und ich hoffe, das ist auch so notwendig, dass wir uns nicht in eine Phase begeben, dass wir irgendwann denken, jetzt bin ich schon so lang Christ, jetzt bin ich schon so lang unterwegs, ich habe es immer noch nicht gebacken bekommen, also irgendwann hat doch Gott hier keine Lust mehr an mir. Gott ist derjenige, der um unsere Aufmerksamkeit wirbt und unser Herz erobern will. Sei bereit, dich erobern zu lassen. Sei bereit, dich erobern zu lassen. Ich möchte diesen Gedanken abschließen, indem ich einfach hineinfrage und sage, wie wertvoll ist dir diese Tatsache, dass du und ich freien Zugang zu Gott hast? Und das ist völlig egal, welcher Hintergrund du hast, ob du vielleicht noch nie nach Gott gefragt hast, ob du dich vielleicht über deine eigene Glaubensrichtung oder Konfession der Zugang blockiert war oder aber selbst an meinem Weg gestanden bist. Wie wertvoll ist dir die Tatsache, dass du freien Zugang zu Gott hast? Und wie kannst du diesen Zugang zu Gott im Alltag gestalten? Es lohnt sich echt. Ich habe gestern bei den Leuten darum geworben, habe gesagt, ich glaube, das ist das Beste, was uns passieren kann, in Beziehung mit Gott zu treten. Und für viele ist es nach wie vor auch ein großes Fragezeichen, wie komme ich denn in eine Beziehung zu Gott? Durch seinen Sohn Jesus Christus hat Gott diesen Zugang selbst ermöglicht. Und alles, was wir machen müssen, ist nicht Mitglied dieser Gemeinde werden. Wobei es schön ist, wenn du für dich ein Ja zu uns als Gemeinde sagst, ich möchte Teil dieser Gemeinde sein, ich möchte gemeinsam unterwegs sein. Es ist nicht notwendig, sich taufen zu lassen. Gestern hatte einer zu mir gesagt, ich glaube, ich lasse mich umtaufen. Ich werde also statt katholisch-evangelisch. Dann habe ich gesagt, diese Taufe bringt dir gar nichts. Weil die Taufe sollte richtigerweise nur das ausdrücken, was in deinem Herzen schon passiert ist. Taufe soll symbolisieren, dass du sagst, so wie Jesus am Kreuz gestorben ist, wie er ins Grab gegangen ist und nach 3 Tagen wieder auferstanden ist, so möchte ich symbolisieren, dass ich der Sünde gestorben bin, weil ich an den Sohn Gottes glaube, weil ich an Jesus glaube. Und durch das Untertauchen ist es so wie durch einen Vorhang hindurchzugehen als Symbol, weil ich vorher diese Herzensentscheidung getroffen habe, zu sagen, ich glaube an Jesus, ich glaube, dass er für meine Schuld gestorben ist. Und dann ist die Taufe ein sichtbares Bekenntnis von dem, was im Herzen schon passiert ist. Und dann geht es darum, wie lebe ich das im Alltag? Inspiration von Gott bekomme ich, indem ich in seinem Wort lese, indem ich mir Zeit zum Bibellesen, aber auch fürs Gebet nehme. So wie meditieren, beten. Was sagt mir das Wort? Was passiert da gerade? Was beschäftigt mich? Welche Entscheidungen sind zu treffen? Und mach nicht einfach nur nach Gutdünken, sondern hör mal hin und hinein, was sagt eigentlich Gott dazu? Gibt es Bestätigung durch Leute, durch das Wort Gottes, durch andere Menschen? Es ist so genial, Christ zu sein. Ich lade dich ein, wenn du noch nie eine Entscheidung für Jesus ganz konkret getroffen hast, als deinen Herrn und Erlöser, es also so auch vom Mund her bekannt hast, dann ergreif dieses Bekenntnis und mach's zu deinem eigenen. Jesus, ich glaube an dich, ich glaube, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist, ich glaube, dass du Zugang zum Vater geschaffen hast. Und all ihr Lieben, die ihr vielleicht da seid und euch immer wieder so distanziert von Gott fühlt, lasst euch nicht von dem schlechten Gewissen, das in uns selbst drin ist, abhalten, diesen Zugang zu wagen, sondern dass wir es dann ergreifen, wenn es uns wieder einfällt. Ich fühle mich gerade ein bisschen distanziert von Gott. Ich habe mich selber entfernt, aber ich trete hinzu, weil uns das sein Wort zuspricht. Halleluja, Jesus. Ich bete jetzt, dass du durch deinen Geist, mit deinem Geist durch die Reihen gehst, dass wir das spüren und erleben dürfen. Wie wohl du uns tust, wie du uns liebst. Und ich bete, Jesus, dass jeder heute eine Begegnung mit dir hat. Ob einfach ganz neu, ganz erfrischt oder zum allerersten Mal. Bei dir dürfen wir sein, wie wir sind. Und wir werden durch deine Liebe hindurch verändert. Und wir müssen uns nicht vom schlechten Gewissen oder vom Gesetz her verändern. Dank dir jetzt, dass dein Segen fließt. Und gerade auch mit dem nächsten Lied, das wir miteinander singen, wollen wir das zum Ausdruck bringen, was es uns bedeutet, diese Beziehung zu Gott zu leben.